Hallo zusammen. Ich bin Marlin und Teil des Podcast-Teams von NZZ Geopolitik. Wir haben mal eine Frage an euch. Wie viele Satelliten umkreisen die Erde? 100, 1000, 5000? Nein, es sind um die 10.000 und die Zahl steigt rasant. Immer mehr Unternehmen und Behörden wollen im Weltall mitmischen. Aber wer bestimmt das? Und wer kontrolliert diese Satelliten? Darüber spricht mein Kollege David Vogel in einer Live-Aufzeichnung von NZZ Geopolitik an der ETH Zürich am Samstag, 30. Mai. Seine Gäste sind Felix Seidel, ehemaliger NASA-Manager und heutiger Geschäftsführer des ETH Swiss Geolab, und Leonid Leiva Ariosa, Wissenschafts- und Technologiejournalist bei der NZZ. Am 30. Mai, am Wow hoch 2 Space Tag der ETH Zürich. Der Eintritt ist kostenlos. Wäre schön, euch da zu sehen. Und jetzt kommt David mit einer neuen Folge von NZZ Geopolitik.
Allahu Akbar, hadihi hiya. Sakanatu senke, senke, senke. Allahu Akbar.
Ende April stand Mali in Flammen. Dschihadisten und Tuareg-Rebellen führten im ganzen Land koordinierte Überraschungsangriffe durch. Diese Ereignisse hielten sie stolz auf Videos fest und luden sie auf ihre sozialen Netzwerke hoch. Zum Beispiel Videos, die sie bei der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Kidal gedreht haben. Sie zeigen, wie sie das Büro des Gouverneurs besetzten und wie die komplett überrumpelten malischen Regierungstruppen in ihren Jeeps aus der Stadt abziehen. Ein Tuareg ruft ihnen nach: Gott ist groß! Und dann ruft ein zweiter noch etwas. Habt ihr das gehört? Bye, bye! Ja, in diesen Jeeps, die eiligst verschwinden, saßen nämlich auch ausländische Söldner, russische Söldner des sogenannten Afrika-Korps. Die Russen haben von der malischen Militärregierung, einer Junta, den Auftrag gehabt, Kidal zu beschützen. Und es ist ihnen nicht gelungen. Tim, welches Signal sendet dieser Rückzug aus, dieser Russen?
Ja, es ist die Zerstörung der Propaganda, die Propaganda der unbesiegbaren Russen, die eine militärische Lösung jetzt herbeibringen für strukturelle Probleme. Und ja, das beweist jetzt, dass es natürlich so einfach nicht geht.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Eine neue Gewaltwelle in Mali wirft ein Schlaglicht auf das russische Engagement in Afrika. Die Russen seien als anti-westliche Retter geholt worden, sagt der Friedens- und Konfliktforscher und Afrika-Experte Tim Glavion. Doch die Bilanz ist aus russischer Sicht ernüchternd. Herzlich willkommen, Tim.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen kann.
Tim, lass uns mal ganz grundsätzlich einsteigen. Es klingt ein bisschen exotisch. Russische Söldner in Afrika. Wie kommt das überhaupt?
Ja, so ganz exotisch ist das nicht. Also eben gibt es ja auch historische Verbindungen damals aus der Sowjetzeit noch, wo eben Russland oder damals die Sowjetunion eben sehr stark auch in Freiheitsbewegungen in Afrika involviert war. Deswegen ist das für Leute auf dem Kontinent, glaube ich, gar nicht so exotisch.
Was ist für dich ein klassisches Beispiel für sowjetische Unterstützung damals in den 50er, 60er Jahren?
Ja, Algerienkrieg ist natürlich riesig. Das war ein Wendepunkt, auch natürlich mit Frankreich, die ewig nicht loslassen konnten von ihrer Fantasie einer Kolonialmacht. Und natürlich Südafrika, wo das Apartheid-Regime ja bis so lange noch existiert hat und da auch die Sowjetunion die Widerstandsbewegung unterstützt hat.
Und aus dieser Zeit profitieren die Russen noch heute, würdest du sagen?
Zum Teil, ja. Also gerade bei den Eliten, die in vielen Ländern Afrikas auch sehr alt sind, die haben das alle noch miterlebt oder haben ihre Onkels und Tanten und so, die das miterlebt haben und haben zum Teil auch selber in Russland oder in osteuropäischen Staaten studiert oder haben da Austausche, wirtschaftliche Programme und so weiter gemacht. Also für die ist das, denke ich, noch sehr präsent, ja.
Jetzt ist natürlich die Sowjetunion schon seit sehr langer Zeit zusammengebrochen. Waren denn die Russen oder war Russland denn nonstop in Afrika dann weiter präsent?
Nee, da gab es schon einen ziemlichen Bruch, würde ich sagen. Also mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, das hat auch diese Netzwerke mit Afrika stark zum Kollabieren gebracht. Und viele Regime sind ja auch in den 90er Jahren, haben sich dann verändert. Mhm. Und dadurch gab es gleichzeitig den Zusammenbruch der Sowjetunion und sehr viele Veränderungen in Afrika, sodass da erstmal so ein Bruch war und der vielleicht jetzt wieder versucht wird, wiederzubeleben. Aber genau, in den 90er Jahren, 2000er Jahre war da sehr viel weniger.
Und jetzt haben wir aber gesehen, es gibt russische Söldner in Afrika. Also gibt es da einen Wendepunkt oder einen Startpunkt der modernen Präsenz Russlands in Afrika?
Ja, ich denke, den gibt es mit Libyen. Nach 2011 ist ja das Land dann im Bürgerkrieg versunken. Als Gaddafi gestürzt wurde, muss man ja auch sagen, also einerseits durch eine Auflehnung der Bevölkerung, das war der Anstoß, das sollte man nie vergessen. Und dann gab es natürlich die Luftintervention der europäischen und der NATO-Staaten, aber ohne Boots on the ground. Also das war so, das Regime wurde mit ausländischer Hilfe gestürzt, aber dann den Menschen selbst überlassen, wie jetzt damit umzugehen soll. Und in dem Land gibt es wahnsinnig viele Waffen, eben verstrittene Gruppierungen. Und da hat dann Russland relativ bald eine Seite ergriffen, auch mit dem mittlerweile immer noch stärksten Warlord, eben Haftar. Und damals war eben Libyen wie auch in so vielen anderen Konflikten versuchen eben ausländische Mächte oft unterschiedliche Akteure zu unterstützen und dadurch Vorteile zu gewinnen. Libyen ist unglaublich ressourcenreich und das will man sich natürlich einverleiben, ähnlich wie jetzt ja auch im Sudan. Unterschiedliche Mächte versuchen da einzugreifen und einen Vorteil daraus zu gewinnen. Also ich glaube nicht, dass die eine konkrete Strategie hatten von Libyen aus, machen wir jetzt wieder unsere Rückkehr, aber es war halt erstmal eine Möglichkeit, hat sich eine Tür geöffnet und von dort kamen dann neue Schritte.
Und wie sah denn der Deal aber genau aus? Also war das bereits, wenn du vorher gesagt hast, dass die westlichen Staaten auf Boots on the ground verzichtet haben, heißt das, dass die Russen explizit eben präsent waren mit Boots?
Ja, aber eben durch eine neue Methodik. Und ich glaube, die hat sich als für Russland sehr erfolgreich bewiesen und wurde deswegen ja auch ausgeweitet. Und das war eben diese Wagner-Miliz. Also dass man zwar auch militärisch Ausgebildete, das sind ja oft ehemalige Soldaten, die dann bei dieser Miliz angeheuert haben. Es gab damals auch noch mehrere. Wagner war gar nicht immer nur der einzige und größte Player. Und dadurch konnte man dann vor Ort aktiv sein, aber auch dieses Plausible Deniability haben. Also das war da, ist aber irgendwie auch nicht so. Schrödingers Miliz, dass man klar seine Interessen durchsetzen kann, aber gleichzeitig nicht die diplomatischen Schwierigkeiten hat, wenn man da jetzt auch noch für einstehen muss, was für negative Konsequenzen das hat. Und dadurch war es auch ziemlich günstig, weil die Kosten kann man ja auf eine Miliz abwälzen, die sich irgendwie selbst finanziert durch ihre Ressourcenabkommen und oft auch durch Bezahlung, durch die Gruppen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das als Geschenk machen. Die lassen sich bezahlen von Regimen oder Warlords. Und dadurch hatte man mit wenig Kosten eben doch ein Einfallstor. Und das war ziemlich erfolgreich in Libyen. Das haben sie auch genutzt in Syrien. Und das wurde dann ausgeweitet relativ bald, ja auch schon auf zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik. 2017 haben die da schon angefangen.
Genau.
Nur sogenannte Trainer hinzuschicken, aber die sehr viel mehr schon gleich gemacht haben.
Eben, die Zentralafrikanische Republik kennst du sehr gut, da forschst du, da warst du schon mehrmals. Ich habe dich gefragt nach dem Deal. Also wenn ich dich richtig verstehe, sie bieten Schutz, sie schicken gut ausgebildete Soldaten, das Regime wird stabilisiert. Was erhält Russland im Gegenzug?
Ja, man muss, also erstmal, was geben sie, muss man vorsichtig sein, die geben eben Regimestabilität oder Regimeausweitung sogar eher, würde ich sagen. Also einem Regime, nicht einem Staat oder einer Gesellschaft, bieten sie an, ihre Einflusssphäre zu erweitern. Und das funktioniert eben gerade im Bürgerkrieg, wo eine Miliz versucht, Gebiet zu gewinnen, also eben Haftar in Libyen zum Beispiel, oder eben auch bei fragilen und konfliktbehafteten Staaten, wie zum Beispiel Zentralafrikanische Republik oder jetzt eben ganz aktuell auch Mali, die aber wenig ihres eigenen Staatsgebietes kontrollieren. Und da sagen die, wir sind jetzt eine militärische Eingreiftruppe, die nicht so Skrupel hat wie der Westen wegen Menschenrechten und so weiter. Und das ist ja der einzige Grund, warum die es nicht schaffen. Wir machen das jetzt mal auf die harte Weise und kriegen euch wieder die Gebiete, wieder die Kontrolle zurück und beschützen euer Regime. nicht die gesamten Staatsapparat, sondern das Regime, was man oft auch darin sehr bildhaft sieht, dass diese Präsidenten oder auch Juntas oder Warlords, die innere Riege der Personenschützer sind dann oft Russen. Mhm. Also es ist ganz bildlich sogar Schutz des Regimes. Mhm. Und im Gegenzug wollen die dann zwei Dinge. Das eine ist Zugang zu Ressourcen. Also eben gerade zu Beginn war es ja eine private Miliz und da waren ganz klar private Interessen, also auch wirtschaftliche Profitinteressen dahinter. Das ist dann gerade eine Zentralafrikanische Republik, die Kontrolle über die größte Goldmine zum Beispiel, aber auch über Gold- und Diamantenhändlernetzwerke. Also es ist auch indirekt haben sie da Kontrolle gewonnen. Und zweitens für Russland ist das Interesse eben geopolitische Macht zu gewinnen, also neue Partner zu gewinnen, auf internationaler Bühne zu zeigen, wir sind nicht isoliert, wir haben ganz viele Länder, die wollen mit uns in Interaktion sein und hängen sogar von uns ab. Mhm. Und gleichzeitig auch den Rivalen oder den Gegnern wie Frankreich eins auszuwischen und zu sagen, wir können euch dort, wo ihr glaubt, verankert zu sein, rausschmeißen.
Und konnte man das geopolitisch bereits beobachten, dass das so funktioniert?
Ja, das kann man beobachten in der Zentralafrikanischen Republik. Die Franzosen wurden praktisch rausgeschmissen. MINUSMA, also die UN-Mission, wo ja auch 1000 deutsche Soldaten mit stationiert waren, wurden rausgeschmissen.
Anfang der 20er Jahre war das?
Genau, 2022 war das, glaube ich. Und Niger auch französische Truppen rausgeschmissen. Tschad gab es sogar Diskussionen, ob die bleiben dürfen, nicht. Ich glaube, die sind jetzt auch rausgegangen, aber dann gab es doch noch ein Versöhnungstreffen und so. Also, ja, ja, das wird ganz klar gesagt. Wir schmeißen euch heraus.
Das heißt, dadurch, dass man zurückgreift auf, wie soll ich sagen, schlankere russische Strukturen, die keine Fragen stellen und keine ethischen, moralischen Ansprüche haben, das ist aus Sicht eines Regimes natürlich viel einfacher, ne? Also da zahlt man und kriegt einen Dienst und dann gibt es keine Probleme.
Ja, und teilweise eben auch aus Sicht der Bevölkerung. Ich untersuche auch sehr viel die Sichtweisen der Bevölkerung. Also ich gehe hin, habe lange Gespräche mit den Fokusgruppen, Umfragen und so weiter. Und es war schon großer Frust mit diesen westlichen Interventionen, weil die hatten ja unglaublich militärisches Potenzial, gerade im Verhältnis zu den Rebellen, die damals, ich meine, mittlerweile gibt es ja so viele Drohnen und solche Sachen, das darf man gar nicht vergessen, wie viel mehr militärische Macht diese Gruppen jetzt haben. Aber damals hatten die das weniger. Und das war der Bevölkerung einfach nicht verständlich. Warum schaffen die es eigentlich nicht, die zu besiegen?
Also da muss man vielleicht kurz erklären. Also Frankreich zum Beispiel war extrem präsent oder sehr präsent in Mali mit um die 5000 Soldaten. Und der Auftrag war Terrorismusbekämpfung im Norden gegen die Dschihadisten und Tuareg.
Ja, und nicht nur das. Frankreich mit tausenden Soldaten in Mali, tausenden Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik. Die Europäische Union hatte noch tausende Soldaten. Also in der Zentralafrikanischen Republik hatten die zum Beispiel 2000 Mal für 2 Jahre. Und dann noch die UN-Truppen mit 10 bis 12 bis 14.000 Soldaten. Also wahnsinnig viele, also auch viel mehr als das russische Engagement jetzt. Und weil die es irgendwie nicht geschafft haben, diese Rebellen eindeutig zu besiegen, kam dann in der Bevölkerung halt die Zweifel. Und das waren doppelte Zweifel. Einerseits, vielleicht ist die Taktik falsch, die sind zu zimperlich. Und das zweite war dann noch viel tiefere Zweifel, vielleicht haben die andere Interessen. Weil die sind ja so militärisch stark, die müssten doch eigentlich gewinnen. Wenn sie es nicht tun, dann wollen die vielleicht gar nicht gewinnen. Und dann gab es eben diese Gerüchte, dass die Franzosen ja eigentlich sogar die Rebellen unterstützen und so weiter. Und das trifft dann natürlich auf fruchtbaren Boden. Wenn man auf der einen Seite diese wahnsinnig modernen Panzer und Hubschrauber und Transportflugzeuge und so weiter sieht und auf der anderen Seite irgendwie so Technicals, also Toyota Pickups, auf denen dann so ein Maschinengewehr drauf gemacht wird und die mit den Panzern und Helikoptern irgendwie nicht gewinnen. Das ist für die Menschen wirklich sehr schwer verständlich. Und da kommt dieses russische Versprechen. Wir sind die richtigen Kämpfer. Wir sind nicht so zimperlich. Wir sind echte Männer. Wir machen die platt und machen das erstmal. Und anfangs hat das ein bisschen funktioniert. Aber jetzt wieder vorsichtig. Es ist immer einfach, eine Schlacht zu gewinnen. Also die sind da reingekommen. Die Russen hatten dann auch gutes Material.
Also wo?
Zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali, in beiden Ländern. Und haben erstmal ziemlich viel Gebiet eingenommen und ziemlich viele Rebellen aus Städten rausgeschmissen. Vor allem in der Zentralafrikanischen Republik hat man das stark gemerkt, auch in Mali anfangs. Aber dann die Kontrolle, das ist ja immer das Schwere. Und da muss man auch gleich wieder zurückgehen. Historisch, also nicht lange historisch, sondern die Franzosen und die Europäer, als die eingemarschiert sind. Zum Beispiel 2016, als die in der Zentralafrikanischen Republik so aktiv waren. Da haben die das genauso hinbekommen. Das ist ja nicht schwer. Es ist nicht schwer, eine halb gut organisierte Rebellengruppe aus einer Stadt rauszuschmeißen. Aber dann die Stadt zu kontrollieren, sicherzugehen, dass sie nicht wieder infiltriert wird, dass es da keine Aufstände wieder gibt, dass die Menschen zufrieden sind mit der Politik und so weiter. Das ist das Schwierige. Und das zeigt jetzt halt dieser russische Einsatz. Ja, klar, militärisch kann man erstmal ein paar Schlachten gewinnen, aber jetzt muss man natürlich politisch auch irgendwie gewinnen. Und das ist sehr, sehr viel schwieriger.
Dass reine militärische Logik keinen Konflikt lösen kann, das lässt sich eigentlich auf alle Konflikte universell eigentlich anwenden.
Ja. Ne?
Und das müssten eigentlich auch die Russen wissen, dass man immer nachhaltige politische Lösungen anbieten muss.
Genau, aber das ist nämlich jetzt noch eine andere Dimension, die wir untersuchen müssen. Nämlich, ich denke nicht, dass die Ziele der Mission der Europäer, die Ziele der Mission der Vereinigten Nationen und die Ziele der Mission der Intervention der Russen die gleichen sind. Und deswegen im Sinne der Ziele der russischen Intervention ist es gar nicht so wenig erfolgreich, weil man möchte ja auch das Regime von sich abhängig machen zum Beispiel. Und das sind diese Regime wahnsinnig. Und dadurch können die auch gar nicht so leicht sich jetzt alternative Partnerschaften wieder suchen, selbst wenn sie unzufrieden wären. Mhm. Das ist das eine. Das heißt, in dem Sinne ist es erfolgreich. Das zweite ist, man möchte Ressourcenabkommen. Das funktioniert auch. Und das dritte ist, man möchte antiwestliche Propaganda und Geopolitik betreiben.
Stichwort Propaganda. Das ist ja etwas, was die Russen gut können. Eigentlich schon immer gut konnten, bis zurück zu den Zeiten des Kalten Krieges.
Ja.
Wie hast du die Manipulationsfähigkeiten auch bei deinen Forschungen zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik erlebt?
Ja, also auf jeden Fall ist das eine ihrer Hauptstrategien neben dem militärischen und den Ressourcenabkommen, ist eben Propagandakampagnen. Und da gibt es zwei Ebenen. Das eine sind diese Social-Media-Kampagnen. Die sind einerseits an die urbane Population eher gerichtet, die auch sehr viel auf Social Media aktiv ist, auch in ganz Afrika, also dass man über das Land, wo Russland aktiv ist, hinweg sich darstellen möchte als so eine antikolonialer Partner gegen den Westen. Das verfängt sicherlich auch bei einigen und das wird auch sehr viel genutzt mit künstlicher Intelligenz und mit Bots und Trolls und allem weiteren. Und das richtet sich auch gezielt gegen den Westen, der das natürlich mitbekommt und gut analysieren und wahrnehmen kann und dann panisch reagiert, oh Gott, da sind jetzt alle plötzlich pro Russland geworden. Es gibt aber auch eine zweite Ebene, direkt an die Bevölkerung gerichtet. Und das macht diese Propaganda so mächtig, dass sie schon ihre Propaganda auch auf den Landes- und lokalen Sprachen weiterbringen. Und das machen die durch Bezahlen von kleinen Demonstrationen, von kleinen Autokorsos, die dann aber groß gestreut werden, als ob das große Demonstrationen wären. Oder auch von lokalen Journalisten, dass sie die bezahlen, dafür irgendwie antifranzösische oder pro-russische Artikel und Radiobeiträge zu produzieren. Das sind ja auch minimale Beträge. Da braucht man nur 30 Euro geben. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, so Propagandaartikel für 30 Euro zu produzieren, als der westliche Ansatz, also der europäische, irgendwie ganze Medienhäuser mit den Infrastrukturen und dem Material und allem Möglichen zu versorgen, wo man plötzlich über Millionen spricht. Und deswegen, natürlich ist es viel kosteneffizienter, dieser russische Ansatz, als der europäische Ansatz mit eben ganzen kulturellen Institutionen, Goethe-Instituten, Centre Culturel Français, Fondation Hirondelle, was ja auch, glaube ich, eine schweizerische Fondation ist. Also das ist natürlich, da spricht man über Millionenbeträge für, sagen wir mal, einen strategischen Nutzen, der genauso hoch ist für unsere Länder, aber natürlich ein gesellschaftlicher Nutzen, der viel, viel höher ist, weil es natürlich wirklich eine Medienlandschaft etabliert und nicht nur ein bisschen Propaganda verstreut.
Und weiß man denn aber, ob diese Social-Media-Kampagne oder Informationskampagnen der Russen bei der Bevölkerung verfangen?
Das ist wiederum schwer zu erforschen, weil man im Moment eben dazu keine Forschung betreiben kann. Die Kontexte sind eben sehr restriktiv geworden. Eben die Autokratien im Sahel oder auch die Zentralafrikanische Republik, die kaum mehr als Demokratie gelten kann. Gleichzeitig muss man ja auch erstmal den Beweis erbringen, dass es verfängt. Und die Leute sind nicht blöd. Es verfängt, solange es sich mit dem Narrativ, das im eigenen Land ist, überdeckt und eben dieser Frust mit Europa, der Frust gerade auch mit den ehemaligen Kolonialmächten, und das ist ja in den meisten Ländern Frankreich, wo Russland gerade so aktiv ist, da überlappt sich das, also diese antifranzösische Propaganda Russlands und die antifranzösischen Sentiments, die es auch in den Ländern gibt, überlappt sich und deswegen verfängt das natürlich. Aber wenn jetzt Russland selber so ein negatives Image bekommt durch eben militärische Ineffizienz und durch diese schrecklichen Praktiken der Anheuerung und der Nutzung als Kanonenfutter von Afrikanern in der Ukraine, dann gibt es da halt doch wieder eine Dissonanz, die, glaube ich, diese Überlappung in Frage stellen wird. Mhm. Ich war zum Beispiel 2022 in einem Ort, der von den Russen mitgeholfen wurde, wieder einzunehmen in der Zentralafrikanischen Republik. Und da könnte man ja auch meinen, das ist doch eine Erfolgsgeschichte, hier müssten alle pro-russisch sein. Waren sie nicht? Mhm. Die Leute waren total frustriert mit den Russen, auch mit teils banalen Geschichten, die mich an Frustration mit den davor sehr aktiven Friedenstruppen der UN oder den Franzosen erinnert haben, nämlich so Sachen wie, die klauen uns unsere Motorräder und unsere Diamanten. Mhm. Ja, also so typische Anschuldigungen, vielleicht stimmen sie auch, vielleicht nicht, aber warum man meint, dass die gleichen Probleme, die eine westliche Intervention in diesen Gebieten hatte, eben das Vertrauen der Bevölkerung zum Beispiel zu gewinnen, die Politik dazu zu bringen, nachhaltig mit der Bevölkerung umzugehen, damit eben nicht neue Rebellionen wieder entstehen und diesen weiteren Zulauf bekommen und so weiter. Warum die Russischen da so irgendwie eine magische Lösung hätten gefunden, erklärt sich mir nicht.
Also, dann lass uns das mal zusammenfassen. Russland ist seit Jahrzehnten kein Unbekannter in Afrika. Mhm. Und sie sind irgendwie erfolgreich, aber man weiß nicht ganz genau, wie fest erfolgreich ist, wie nachhaltig das ist. Und gleichzeitig scheinen sie aber auf der internationalen Bühne geopolitisch ja durchaus Erfolg zu haben. Also die Franzosen und die deutsche Bundeswehr, die sind ja alle weg. Also sind die Russen jetzt erfolgreich mit ihrer Afrika-Strategie oder sind sie es nicht? Wie würdest du das einschätzen?
Sehr schwierig einzuschätzen. Also ich glaube, weil die Ziele Europas und Russlands so unterschiedlich sind, kann man schwer sagen, wer jetzt gerade Erfolg hat. Also die Russland-Afrika-Strategie ist erfolgreich im Sinne dessen, dass sie sich darstellen können als nicht isoliert. Also sie können einen Afrika-Summit in Ägypten organisieren und da kommen auch einige Staats- und Regierungschefs. Da wird viel gesprochen, da werden pro-russische Bekundungen geäußert und dadurch, ja, weckt das halt in Europa auch diese Angst, oh je, wir sind halt nicht geeinigt hinter der Ukraine, sondern Russland hat auch Allianzen, die sie weiterführen können, trotz ihres Angriffskriegs. Dahingehend ist es durchaus erfolgreich. Andererseits darf man sich jetzt auch nicht zu sehr kirre machen. Also der Einfluss ist eben doch sehr begrenzt. Also rein militärisch, es sind halt doch nicht so viele Soldaten, die dort sind. Das kann sich Russland auch gar nicht leisten. Ich meine, die haben einen riesigen Krieg in der Ukraine, der auch sehr verlustreich ist. Und diese Soldaten sind halt auch nicht so effizient, wie sie sich gerne darstellen. Das sind keine Superhelden, die erreichen können, was andere militärische Mächte lange nicht erreicht haben. Und es ist ja doch noch begrenzt, einerseits auf nicht alle Länder und auch nicht unbedingt die politisch und ökonomisch stärksten Länder und eben auch nicht auf alle Bereiche. Also eben die kulturelle Zusammenarbeit, die ökonomische Zusammenarbeit, das ist ja alles so unglaublich begrenzt. Da ist China viel, viel, viel stärker auf der ökonomischen Seite und auf der kulturellen Seite ist die innerafrikanische Zusammenarbeit, die, die gerade am Kommen ist und die man am meisten im Blick haben sollte. Und die Verbindungen zu Europa sind auch immer noch viel, viel größer auf kultureller, gesellschaftlicher Ebene als zu Russland.
Kannst du das erläutern? Also was machen China und Europa anders und besser als die Russen?
Zum Beispiel auf ökonomischer Sicht ist Russland ja nicht fähig und auch nicht bereit, große Summen in Afrika zu investieren, um so ganze Logistiknetzwerke zu betreuen und zu kontrollieren. Also eben in Ländern wie Mali versuchen sie jetzt, die Ingenieure auszubilden und ein bisschen mitzuhelfen bei der Ressourcenfindung. Aber es ist ja nicht so, als ob sie ganze Stränge kontrollieren würden. Oder auch in Zentralafrikanischer Republik, Gold ist halt relativ leicht aus dem Land zu kriegen und zu schmuggeln und auf dem Schwarzmarkt und so weiter. Aber zum Beispiel Tropenholz ist sehr schwierig. Oder auch gerade die Häfen, also die haben ja auch wenig Kontrolle über die Länder, die an den Küsten sind. Das heißt, selbst wenn sie jetzt in Mali irgendwas haben, was schwer ist und nicht mit dem Flugzeug rauskommt, dann müssen sie erstmal durch die Nachbarländer durch. China hat ganze Logistikstränge. Also die kontrollieren Häfen, die kontrollieren Straßen, die haben unglaubliche industrielle Kapazitäten auch da. Also ich war jetzt gerade auch 4 Monate in Ghana alleine. Die ganzen Geschäfte, die es überall gibt mit chinesischen Lastern, mit chinesischen Kränen, mit chinesischen auch Kleinzeugs, Baumärkten und so weiter, das sind unglaubliche, riesige ökonomische Verstrickungen, die Russland gar nicht hat auf diesem Kontinent. Das ist die eine Seite. Also dass China, also man kann es gar nicht vergleichen mit dem chinesischen ökonomischen Einfluss. Mhm. Und das auf kulturell-gesellschaftlicher Ebene, ja, also es gibt jetzt so ein paar Maison Russe, also russische Häuser im Land, aber die haben so unglaublich kleine Budgets, die sind ganz neu. Und selbst, das habe ich mir jetzt vor kurzem nachgeschaut, selbst zu Zeiten der Sowjetunion, also als es wirklich viele afrikanische Studierende in Russland, also in der USSR oder in anderen Sowjetstaaten gab, auch ganz viele in Ostdeutschland übrigens, war immer noch in den Hochzeiten nur ein Drittel in Sowjetstaaten und 2 Drittel in Westeuropa und Amerika. Also selbst dann, und heutzutage ist es natürlich noch viel, viel größer, die Proportionen. Also da ist auch wieder, wie viele in Russland studieren oder kulturell dort angebunden wären, im Gegensatz zu Europa und Amerika absolut minimal. Und auch jetzt gerade gegenüber China, wo wahnsinnig viele Afrikaner mittlerweile studieren, da auch irgendwie Firmen aufbauen, gerade Handelsfirmen, um dann chinesische Güter nach Afrika zu bringen und so weiter. Also auch vielen Dimensionen ist Russland halt doch noch ein Zwerg in Afrika. Das darf man nicht vergessen.
Ein Leichtgewicht.
Ja, ein Leichtgewicht.
Aber das zeigt doch irgendwie, dass dann trotzdem ihre Informationskampagnen und Social-Media-Kampagnen ja irgendwie dann trotzdem verfangen, weil zumindest meine Annahme war schon, dass Russland, wie soll ich sagen, ja, eine Nummer ist in Afrika. Wenn ich dir so zuhöre, dann ziehe ich jetzt als Schluss, naja.
Ja, da ist leider der Unterschied zwischen eben den Zielen. Für China ist das Ziel der Aufbau einer ökonomischen Dominanz. Mhm. Aufbau ist wahnsinnig schwierig. Und für Europa ist, sagen wir mal, der Aufbau von Partnerschaften, auch ganz klare Eigeninteressen wie die Stemmung von Migration, dass unser Einfluss nicht sich verringern soll und so weiter, aber halt auch Demokratieaufbau, Staatsaufbau und so weiter. Also Aufbau ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig kompliziert. Mhm. Für Russland ist es relativ einfach, Sachen kaputt zu machen. Dafür braucht man nicht so viele Ressourcen. Es war relativ einfach, eine Junta zu unterstützen, sie ein bisschen dazu zu drängen, die Franzosen rauszuschmeißen und so weiter. Milizen wie Haftar zu unterstützen, die untergraben, dass die, sagen wir mal, von der UN und von dem internen Rat anerkannte Regierung nicht sich ausbreiten kann und so weiter, dass im Sudan der Krieg weitergeht. Also dieses russische Engagement ist eben ein Engagement mit den Eliten in Afrika, nicht mit der Bevölkerung.
Also da nehme ich aber mit, dass die russische Strategie in Afrika durchaus erfolgreich ist, aber sie ist einfach schlicht und einfach nicht nachhaltig.
Sie ist für die Bevölkerung nicht nachhaltig, sie ist für Entwicklung nicht nachhaltig, aber für Russland ist sie durchaus nachhaltig. Und da würde ich auch diesen Überfall von Kidal nicht überbewerten, weil das wird sicherlich von der Propaganda so hingedreht werden, dass die Rebellen von Frankreich unterstützt wurden und deswegen im Gegenteil Mali sich noch mehr an den russischen Partner wenden sollte. Also, oder dass es überhaupt nicht so stark vermittelt wird, sondern eher als taktischer Rückzug und so weiter. Also, dass das jetzt irgendwie riesig kommuniziert würde als der Wendepunkt, würde ich jetzt in Zweifel ziehen.
Wo stehen wir? Vielleicht abschließend jetzt auch einen Blick in die Zukunft. Also Russland könnte sich aber trotzdem auch entscheiden, nachhaltiger zu arbeiten. Also es gab ja auch Pläne für Häfen oder Infrastrukturprojekte. Also glaubst du, dass sich aber Russland jetzt in den nächsten Jahrzehnten noch mehr engagieren wird? Es ist der Kontinent mit den meisten Menschen, mit der jüngsten Bevölkerung. Oder bleibt es so, wie es jetzt ist?
Ja, sobald man versucht, etwas aufzubauen, merkt man, wie wahnsinnig schwierig das ist. Und Russland versucht ja eben, einen Militärhafen zu haben, und zwar im Sudan. Mhm. Im Sudan unterstützen sie aber die Miliz, die Rapid Support Forces, die auf der anderen Seite des Sudans, also im Darfur, die Kontrolle haben und eben nicht die Regierung, die an der Hafenseite die Kontrolle hat. Sprich, jetzt ist es plötzlich so kompliziert, weil jetzt gibt es auch Überlegungen, ob denn Russland vielleicht die Allianz wechselt und eher die Armee unterstützt. Das ist alles noch in den Sternen. Aber sobald man was aufbauen will, dann ist es plötzlich wahnsinnig schwierig, wenn man einfach mit ein bisschen destruktiver Energie möglichst viel Profit rausziehen will. Das geht relativ gut, aber aufbauen ist immer wahnsinnig viel schwieriger als zerstören.
Aber was erwartest du? Also du wagst also keinen Blick in die nächsten 10 Jahre, wie sich Russland jetzt verhalten wird oder so. Oder bleibt sie bei dieser Strategie?
Ich denke, sie bleiben bei dieser Strategie, weil sie erstens nicht dieses langfristige Interesse eben haben, wie China und Europa, irgendwie da strategisch zu denken, das ist ein großer Absatzmarkt und so weiter. Die haben ja auch keine industriellen Güter, die sie da absetzen wollen, sondern die haben Ressourcen, die die Länder sowieso brauchen, ob die jetzt Russland mögen oder nicht. Mhm. Da haben sie halt eine ziemlich starke Hand. Die haben nicht die gleichen Ideen, dass sie sich da langfristig engagieren müssen. Das heißt, ich glaube, das ist weder deren Ziel, noch haben sie die Mittel im Moment. Also der Ukraine-Krieg, also dieser Angriffskrieg, der bindet so wahnsinnig viele Ressourcen und auch die Sanktionen haben eben doch Auswirkungen, auch wenn wir immer meinen, das hat ja gar keinen Einfluss. Ich glaube, sie haben nicht die Mittel da zu überlegen, jetzt lohnt es sich vielleicht noch nicht, aber wir investieren jetzt mal in Afrika, damit wir in 20 Jahren tolle Beziehungen haben. Dafür haben die im Moment weniger die strategische Ausrichtung noch die Mittel zur Verfügung.
Lieber Tim, vielen Dank für deine Ausführungen, war sehr interessant.
Ja, danke David, hat mich gefreut.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zur russischen Strategie in Afrika. Mein Gast war der Konflikt- und Friedensforscher Tim Glavion. Er ist zurzeit Professor an der Uni Freiburg und sonst als Senior Researcher am Arnold-Bergstresser-Institut tätig. Uns gibt es jeden Mittwoch neu und wenn ihr uns mal live sehen wollt, diesen Samstag nehmen wir eine Folge in der ETH Zürich auf am Wow Hoch 2 Festival. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Mein Name David Vogel, danke fürs Zuhören.